Erfahrungen von Devotees. Von Asche zu Vibhuti, meine Reise zu Sai. Während ich in der ruhigen Umgebung meines Hauses in Sydney, Australien sitze, mit meinem Herzen übervoll von Dankbarkeit und Liebe für Swami, kann ich nicht anders, als über die unglaubliche Reise, die mich hierher gebracht hat, zu reflektieren. Die Geschichte meiner Transformation handelt nicht nur von einer geografischen Reise oder von einem Klimawechsel. Es ist die Metamorphose einer Seele, geformt von Feuer, Angst und schließlich von Vertrauen. Von Jaffna nach London, ein Traum überschattet von Konflikten. Ich wurde in Jaffna geboren, der nördlichen Provinz von Sri Lanka, in eine konservative, religiöse, tamilische Familie. Meine Wurzeln waren tief verankert in Tradition und Disziplin. Doch in meinen jüngeren Jahren war Gott für mich wenig mehr als verschiedene Praktiken, durchdrungen von Ritualen. Mein akademischer Weg war klar, da ich meine Ausbildung mit Fleiß verfolgte und mich schließlich als Wirtschaftsprüfer in Sri Lanka qualifizierte. Gerade als meine Ambitionen persönlicher Entwicklung begannen, Form anzunehmen, bröckelte das politische Klima in meinem Heimatland. Sri Lanka war in den späten 1970ern und frühen 1980er Jahren ein Ort religiöser und konfessioneller Spannungen und Unruhen, wovon insbesondere die tamilische Minderheit betroffen war. Systemische Diskriminierung und Marginalisierung hatte einen fruchtbaren Boden für Unzufriedenheit geschaffen. Wie viele andere aus den nördlichen und östlichen Regionen sah ich meine Träume überschattet von politischen Unruhen und Gewalt. Es gab sehr wenig Möglichkeiten, einen Job zu bekommen, und Hoffnungslosigkeit durchdrang unser Leben. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft zog ich nach London, geführt und unterstützt von meinem Onkel Dr. Sarah Pawan, ein Mann, dessen stille Stärke und unerschütterlicher Glaube später eine entscheidende Rolle auf meiner spirituellen Reise spielen würde. Innerer Aufruhr, Revolution, dem persönlichen Vergnügen vorziehen. Während ich in London meine Ausbildung im Kosten- und Leistungsrechnungswesen fortsetzte, konnte ich kein stiller Zuschauer bei dem Leiden meiner Leute zu Hause bleiben. Die schrecklichen Geschehnisse von 1983, das niederträchtige Anti-Tamilen-Pogrom, bei dem Tausende starben, veranlasste mich zu handeln. Meine tamilische Identität war nicht mehr nur ein Teil von mir, sie wurde zu meiner Sache. Ich vertiefte mich in politische Aktivitäten und gab meine Stimme und meine Anstrengungen für den tamilischen Freiheitskampf, angetrieben von dem idealistischen Glauben, dass wir Gerechtigkeit und Würde für unsere Gemeinschaft erreichen könnten. Die politische Landschaft wurde immer explosiver und im Jahre 1987 riefen Pflichtgefühl und Liebe für meine Familie mich zurück nach Sri Lanka via Indien. Das indisch-sri-lankische Abkommen war unterzeichnet worden und für Aktivisten wie mich war dies ein kleines Zeitfenster, um wieder Verbindungen zum Heimatland herzustellen. Meine primäre Mission war persönlich. Ich wollte an der Hochzeit meiner einzigen Schwester teilnehmen, doch das Schicksal hatte andere Pläne. Ich hatte meine Familie seit nahezu 9 Jahren nicht gesehen. Mein Herz war zerrissen zwischen Freude und einem unguten Gefühl. Ich war immer noch Junggeselle und hatte mich selbst zu einem zölibatären Leben entschlossen, jede Unze meiner Energie für die tamilische Sache hingebend. Durch meine Rückkehr nach Sri Lanka geriet ich mitten ins Fadenkreuz eines brutalen Konflikts. Die Armee von Sri Lanka und die politischen Aktivisten waren in einem tödlichen Tauziehen gefangen und Aktivisten wie ich waren immer in Gefahr. Es dauerte nicht lange und ich befand mich auf der Flucht. Das Wunder im Tabakofen. An einem schicksalhaften Tag suchte eine Gruppe von uns Zuflucht im Haus eines Landwirts. Dieser bescheidene Mann, der seine eigene Sicherheit riskierte, brachte uns in einer kleinen Hütte auf seiner Tabakfarm unter, wo riesige Lehmöfen benutzt wurden, um Tabakblätter mit Rauch zu trocknen. Als der Morgen dämmerte, kam die Gefahr näher. Der Landwirt kam eilend mit alarmierenden Neuigkeiten zu uns herein, dass nämlich die Armee von Sri Lanka das Dorf umzingelt und jeden Bewohner angewiesen hatte, sich auf dem Marktplatz zu versammeln. Panik setzte ein. Wir waren eine Gruppe junger politischer Aktivisten und ich war der Älteste von ihnen. Der Landwirt bot uns eine verzweifelte Lösung an. Wir sollten uns in dem massiven Lehmofen verstecken, uns hinter den Tabakblättern verbergen, während er Kokosnussschalen anstecken würde, um dicken Rauch zu produzieren. Dieser Ofen wurde dafür benutzt, die Tabakblätter zu räuchern und war daher ein ungewöhnliches Versteck. Doch es konnte auch unser Grab werden. Meine jüngeren Kameraden wollten zum Marktplatz fliehen, in der Hoffnung, sich mit den Dorfbewohnern zu vermischen. Aber ich verstand das Taktieren der Armee. Sie hatten lokale Informanten mitgebracht, deren Gesichter mit Judesdecken bedeckt waren, bereit, uns zu identifizieren. Ich bat meine Freunde, inständig zu bleiben, darauf vertrauend, dass das Verstecken im Tabakofen, so extrem, wie es auch zu sein schien, unsere einzige Chance war. Wir hockten uns in diesen Ofen. Rauch füllte unsere Lungen und Angst erdrückte unsere Herzen. Durch ein winziges Loch sahen wir die Soldaten herankommen. Sie stampften herum, ihre Stiefel schlugen bedrohlich nahe auf den Boden. Ihre Gewehre stießen durch den Eingang des Ofens, stocherten in den rauchenden Tabakblättern. Jeden Augenblick erwarteten wir den Tod. Bis zu diesem Augenblick hatte ich mein Leben gelebt und mich auf mein Gewissen verlassen, aber ohne Glauben. Gott war nicht in meinen Gedanken, die alle erfüllt waren von der Sache, der ich mich hingegeben hatte. Doch in dieser dunklen Stunde, dem sicheren Tod gegenüberstehend, bewegte sich etwas in mir. Ich flüsterte ein Gebet, nicht ausgefeilt, nicht poetisch, einfach nur eine unverfechte Bitte aus der Tiefe meines Herzens. Gott, wenn du existierst, so rette uns bitte. Ich habe ehrlich gelebt und mich bemüht, meinen Mitmenschen zu dienen. Wenn Güte etwas wert ist, dann beschütze uns jetzt. Wir mussten uns bemühen, behutsam einzuatmen, den Rauch durch unsere Nasen hereinzuziehen und langsam durch unseren Mund herauszuatmen, um jedweden Husten, der uns verraten würde, zu unterdrücken. Meine Augen waren auf den Eingang fixiert, der beides sein konnte, unser Rettungsanker oder unser Untergang. Die Soldaten waren dort, ihre Waffen glitzerten, als sie den Raum scannten. Ich bereitete mich auf das Unausweichliche vor. Doch das Wunder aller Wunder geschah. Obwohl die Soldaten stießen und schubsten und stupsten und sich sogar herunterbeugten, um hineinzusehen, fanden sie uns nicht. Es war, als würde ein unsichtbarer Schleier uns vor ihrem Blick einhüllen. Mein Gebet war beantwortet worden. Und in dem Augenblick wusste ich, dass Gott existiert. Und mehr als das, Gott selbst hatte eingegriffen, um mein Leben zu retten. Später, als ich diese extraordinäre Flucht verinnerlichte, erkannte ich etwas Tiefgründiges. Der Ofen, gefüllt mit Rauch und Asche, erinnerte mich an Vibhuti, die heilige Asche, die mein Onkel Sarapavan einst für mich von Sri Satya Sai Baba aus Puttaparthi mitgebracht hatte. Ich hatte dieses Päckchen Asche in eine Schublade getan, niemals wirklich an seine Macht geglaubt und war aber unwillig gewesen, es wegzuwerfen. In meinem dunkelsten Augenblick war es Babas Form, die in meinem Geist aufblitzte, und es war seine Göttlichkeit, die ich gerufen hatte. Eine gefährliche Flucht in die Freiheit. Schließlich flohen wir von Sri Lanka. Es war eine gefährliche Flucht mit dem Motorboot über den Indischen Ozean an die sicheren Strände von Indien. Mein Mentor und Führer durch vieles war Herr Anton Blessingham, eine herausragende Figur in der tamilischen Freiheitsbewegung. Zusammen navigierten wir nicht nur durch die tückische See, sondern auch durch die stürmischen Ungewissheiten als politische Flüchtlinge. Die Reise über den Indischen Ozean war voller Gefahren und jede Entscheidung war ein kalkuliertes Risiko. Wir waren auf einem kleinen Boot mit einem Motor, dem die Kraft größerer Schiffe fehlte. Der Grund dafür war einfach. Eine ruhigere, weniger starke Maschine machte weniger Lärm, was entscheidend war, um einer Entdeckung durch die Patrouillenboote von den Streitkräften von Sri Lanka wie auch von den Indischen zu entgehen. Jedes Mal, wenn das Summen des Bootes über ein Flüstern hinauszuwachsen drohte, wurde die Maschine ausgestellt, was uns in eine unheimliche Stille stürzte, nur unterbrochen von dem Schlagen der Wellen gegen den Schiffskörper. Als wir das Ufer erreichten, taten wir das Boot vorsichtig im Sand am Strand, geschützt hinter nahegelegenen Felsen und Laubwerk. Die Dunkelheit, das unvorhersehbare Wetter und die natürliche Tarnung durch die Landschaft waren unsere einzigen Verbündeten. Als wir endlich Tamil Nadu erreichten, hatte sich dort eine Wolke der Trauer herabgesenkt, da der verehrte Tamil Nadu Chief Minister Sri M.G. Ramachandran verstorben war. Weil die Aufmerksamkeit des gesamten Staates auf die Trauer über seinen Tod fokussiert wurde, entgingen wir einer Entdeckung. Ich konnte fast 2 Jahre in Tamil Nadu bleiben, ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Doch mit der Zeit begann sich die politische Landschaft zu verändern. Die indische Regierung in Tamil Nadu ging rigoros gegen unsere politischen Aktivitäten vor und ich fühlte, wie die Wände näher kamen. Der Raum, den ich einst benutzt hatte, um mich zu verstecken, wurde kleiner und es wurde zunehmend schwieriger, durch die immer wachsamen Augen der Autoritäten zu navigieren. Ich wusste, dass die Zeit gekommen war, eine Entscheidung zu treffen. Mein Weg in der Politik, einst so zentral in meinem Leben, schien nicht länger der Weg nach vorne zu sein. Ich war ein Teil der Bewegung gewesen, angetrieben von dem Wunsch, meinen Leuten zu dienen. Doch jetzt erkannte ich, dass der Dienst, den ich so gerne anbieten wollte, in der Welt der Politik nicht zu finden war. Die letzte Zuflucht in Sai finden. Ich musste einen neuen Weg des Dienens finden, einen tieferen und bedeutsameren Weg. In diesem Augenblick der Unsicherheit wurde mein Herz wieder einmal zu Swami hingezogen. Im Laufe der Jahre hatte ich meinen Onkel über die göttliche Gegenwart von Swami und seine transformierende Gnade sprechen hören. Obwohl ich Puttaparthi niemals zuvor besucht hatte, wusste ich in diesem Augenblick, dass dies der einzige Ort war, wo ich Trost finden könnte. Im August des Jahres 1988, zur Zeit des Onam-Festes, begab ich mich nach Puttaparthi. Als ich dort ankam, passierte etwas Wunderbares. Die Einheimischen, die sich meiner Identität nicht bewusst waren, nahmen an, dass ich einfach nur ein weiterer Inder war, der in dieses heilige Land gekommen war. Es gab keine Fanfare, keine besondere Aufmerksamkeit, einfach die stille Anonymität, die es mir erlaubte, in die heilige Atmosphäre von Prashanthi Nilayam einzutauchen. Ich verbrachte fast 4 Wochen im Ashram und suchte nichts Außergewöhnliches. Mein Onkel hatte mich angewiesen, zu Swami zu beten und seinen Segen für eine neue Art zu leben zu erbitten, und es war dieses Gebet, das ich in jedem Augenblick in mir trug. Obwohl ich niemals das Privileg eines Interviews mit Swami hatte oder den Segen, seine Füße zu berühren, Padmanabhaskar, erfüllte mich allein schon die Gegenwart des Göttlichen an diesem heiligen Ort mit einem Frieden, den ich niemals zuvor erfahren hatte. Meine Tage verbrachte ich in einem einfachen, friedvollen Rhythmus des Ashram-Lebens, zum Darshan gehen, spirituelle Bücher lesen und mein Herz Swamis Gnade hinzugeben. Trotz der sich abzeichnenden Gefahr, eine gesuchte Person mit abgelaufenen Reisedokumenten zu sein, empfand ich seltsamerweise keine Angst. Ich war eingehüllt in Swamis Liebe und Allgegenwart, und es war, als ob alle meine Sorgen dahingeschmolzen seien. Ich brauchte keinen Reisepass. Ich brauchte keine Erlaubnis. Alles, was zählte, war, dass ich in seiner liebevollen Obhut war. Eine neue Morgendämmerung in Australien. Auf Anraten meines lieben Onkels Sarah und seiner Frau Tante Devi tat ich den nächsten Schritt. Sie schlugen vor, dass ich aufgrund meiner unsicheren Zukunft Asyl in Australien beantragen sollte, einem sicheren Hafen, wo ich mein Leben neu aufbauen könnte. Ich beantragte ein Reisedokument des Roten Kreuzes, ein spezielles Dokument für Flüchtlinge, und wartete auf das Resultat. Es war ein gesegneter Donnerstag. Swamis besonderer Tag, als die Zusage kam. Mir wurde Asyl gewährt. Das Gefühl der Erleichterung war unbeschreiblich, und mit Swamis Segen machte ich mich auf zu einem neuen Kapitel in meinem Leben, eines, das mir einst unmöglich erschienen war. Ich reiste nach Australien, und die Reise, die mit Unsicherheit und Entbehrungen begonnen hatte, verwandelte sich in eine des Friedens und der Erfüllung. Hier traf ich meine Frau, ebenfalls eine Devotee von Swami. Wir wurden gemeinsam Reisende, gingen zusammen auf dem heiligen spirituellen Pfad, den Swami vorgezeichnet hat. In Australien fand ich Frieden in mir und eine tiefere Verbindung zu der göttlichen Mission, die Swami für mich vorgesehen hat. In seiner Gnade konnte ich nicht nur meiner Gemeinde dienen, sondern auch der Gesellschaft im Allgemeinen auf sinnvolle und wirkungsvolle Weise. Im Laufe der Zeit habe ich in verschiedenen offiziellen Funktionen in der internationalen Sri Satya Sai Organisation gedient. Ich arbeitete, um Swamis Botschaft der Liebe, des selbstlosen Dienens und des Friedens zu verbreiten. Wenn ich zurückschaue auf alles, was ich jetzt habe, meine Familie, mein Leben in Australien und die Möglichkeiten zu dienen, dann kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass dies alles aufgrund von Swamis grenzenlosem Segen geschehen ist. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, ist sein Geschenk. Mein Herz fließt über vor Dankbarkeit. Shiva Kumaran, Satyamurti, Australien. Herr Shiva Kumaran, Satyamurti, wohnt in Sydney, Australien. Er ist ausgebildet in Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung sowie in Informationstechnologie, IT. Er arbeitete 21 Jahre lang für das New South Wales State Government von Australien im Ministerium für Bildung und Ausbildung. Herr Satyamurti hat der internationalen Sri Satya Sai Organisation von Australien in verschiedenen Funktionen gedient, als Zentrumsleiter Leiter des SAI-Zentrums von Homebush als regionaler Koordinator der New South Wales State Region, als Vorsitzender der SSE-Lehrerausbildung, als Vorsitzender des SSE-Lehrerausbildungskomitees und als Vorsitzender der IT- und Medienkomitees der SSSIO in Australien.